Der Thronsaal war leer. Aber sonst sah er genauso aus wie beim letzten Mal, als Arthur dort gewesen war. Wie ein enormes, stinkvornehmes, schlecht durchdachtes Hotelbadezimmer. Er war ungefähr so groß wie ein Stadttheater. Wände, Boden und Decke waren mit goldgeädertem weißem Marmor verkleidet, der so auf Hochglanz poliert war, dass sich alles darin spiegelte. In der Mitte stand nach wie vor der mächtige, dunkelrote, gusseiserne Tisch und um ihn herum die 100 weißen Stühle mit den hohen Rückenlehnen, auf der anderen Seite Arthurs goldglänzender Thron und daneben der Regenbogenstuhl von Dame Primus.
»Hallo?« rief Arthur. »Ist jemand da?«
Seine Stimme hallte durch den leeren Raum und ein Echo war die einzige Antwort. Arthur seufzte und ging zur Tür. Seine Schritte erzeugten auf dem glatten Marmorboden ein weiteres Echo, sodass es sich anhörte, als ob ihm viele kleine Gefährten dicht auf den Fersen folgten. Der Gang draußen war noch immer mit Papierbündeln vollgestopft, die alle mit roten Bändern zusammengeschnürt und wie Backsteine gestapelt waren. Aber jetzt standen keine Portiersfeldwebel in den Lücken zwischen den Spalten stramm.
»Hallo!«
rief Arthur noch einmal. Er lief den Korridor entlang und blieb mehrere Male stehen, um zu sehen, ob eine Tür hinausführte. Schließlich gelangte er ans Ende des Ganges, wo eine tatsächlich halb angelehnt war. Noch immer waren nirgendwo Bürger zu sehen. Arthur zwängte sich durch den Türspalt und rannte einen weiteren leeren Korridor entlang. Er stieß die Türen auf, an denen er vorbeikam, ohne aber jemanden zu finden.
»Hallo! Ist da jemand?«
rief er alle paar Meter, bekam aber keine Antwort. Schließlich erreichte er eine große Flügeltür aus dunkler Eiche. Sie war mit einem massiven Balken verriegelt, doch er hob ihn mühelos hoch und nahm sich nicht einmal die Zeit darüber zu staunen, dass er ein Stück Holz bewegen konnte, das mehrere hundert Pfund wiegen musste. Sobald der Riegel oben war, ließ sich die Tür problemlos aufstoßen. Sie führte ins Freie. Arthur hatte erwartet, den See und den Rand des Kraters zu sehen, der den Tagraum umgab, und über sich die Decke des unteren Hauses. Stattdessen sah er eine gewaltige Woge Nichts, die sich weit über ihn erhob und bereits alles bis auf die kleine Villa hinter ihm verschlungen hatte. Er kam sich vor wie auf einer Hügelkuppe, dem letzten Flecken trockenen Landes vor einem Tsunami. Aber die Flutwelle kam, kletterte hoch, und bald würde sie herunterkrachen und selbst diesen letzten Zufluchtsort zerstören. Arthur machte Kehrt, um wegzurennen, denn auf einmal schlug ihm das Herz bis zum Hals. Sein Mund war staubtrocken. Aber nach dem ersten panischen Schritt blieb er stehen und drehte sich wieder um. Die Nichtswoge kam unbeirrbar näher und schickte sich an, auf ihn herabzustürzen. Zur Flucht war es längst zu spät. Er bezweifelte, dass der fünfte Schlüssel ihn vor dem so gewaltig einströmenden Nichts schützen konnte. Jedenfalls nicht, wenn er die Macht des Schlüssels nicht aktiv lenkte.
»Ich muss etwas tun«,
dachte Arthur und handelte gedankenschnell. Im selben Moment, als die Nichtswoge auf ihn niederbrauste, hob er den Spiegel und drückte ihn gegen den finsteren, herabstürzenden Himmel.
»Halt!«
schrie er mit machtvoller Stimme und nahm seine ganze Geisteskraft zusammen, um das Unglück aufzuhalten.
»Halt! Bei den Schlüsseln, die ich innehabe, befehle ich dem Nichts anzuhalten. Haus, du musst dich dagegen behaupten!«
Gleißendes Licht flutete aus dem Spiegel. Heiße, weiße Strahlen schossen hervor, die die Luft versengten, prallten gegen das aufwogende Nichts und hinterließen in seiner Dunkelheit kleine, grelle Spritzer. Arthur spürte einen entsetzlichen Schmerz in seinem Herzen wachsen. Der Schmerz breitete sich aus und raste in seine Arme und Beine. Seine Gelenke krachten fürchterlich. Er musste die Augen zusammenkneifen und schreien, als die Zähne in seinem Kiefer eine neue, fehlerlose Ordnung einnahmen. Dann bewegte sich der Kiefer selbst und Arthur spürte, wie sich die Knochenplatten seines Schädels verformten und verschoben. Aber er hielt den Spiegel weiter über seinen Kopf. Selbst als er auf die Knie sank. Er benutzte den Schmerz, kanalisierte ihn, befeuerte damit seine Konzentration und lenkte seinen Willen gegen das anbrausende Nichts. Schließlich war es zu viel. Arthur konnte weder den Schmerz noch länger ertragen, noch die Anstrengung durchhalten. Er fiel nach vorn aufs Gesicht und seine Schreie gingen in dumpfe Seufzer über. Seine Kraft war erschöpft. Er ließ den fünften Schlüssel auf den schmalen Streifen Gras fallen, der von dem Rasen rings um die Tagraumvilla übrig geblieben war. Dort lag er halb betäubt und wartete auf die Vernichtung, wissend, dass er versagt hatte und dass, wenn er starb, das ganze Universum ihm in den Tod folgen würde. Alles, was er liebte, würde zerstört werden, daheim auf der Erde und im Haus und in den übrigen Welten. Eine Minute verstrich, dann eine zweite, und die Vernichtung blieb aus. Als der Schmerz in seinen Knochen nachließ, rollte Arthur sich ächzend auf den Rücken. Er wollte lieber sehend untergehen, als besiegt auf dem Bauch im Gras liegend. Das Erste, was er sah, war nicht seine beginnende Vernichtung, sondern ein feines Flechtwerk leuchtender goldener Linien wie ein Spinnennetz oder ein biegsames Gitter aus Licht, das über den Himmel geworfen war. Es hielt die gewaltige Masse der Finsternis zurück. Aber Arthur konnte den Druck des Nichts spüren, konnte fühlen, wie die unendliche Leere sich gegen ihre Beschränkung stemmte. Er wusste, dass sie sein Netz aus Licht bald überwinden und erneut vordringen würde. Arthur nahm den Spiegel an sich und erhob sich schwankend. Der Boden unter seinen Füßen fühlte sich weiter weg an als sonst. Einen Moment lang ließ ihn sein Gleichgewichtssinn im Stich, so dass er taumelte. Das Gefühl verging, als er den Kopf schüttelte und er lief zurück zur Tür. Er wusste, dass es in der Bibliothek ein Telefon gab, und er musste telefonieren und herausfinden, wo man im Haus noch sicher war, statt blindlings irgendwo hinzugehen, wo das Nichts vielleicht schon die Oberhand hatte. Er wollte gar nicht darüber nachdenken, was geschähe, wenn er dem fünften Schlüssel unwissentlich befehlen würde, ihn geradewegs ins Nichts zu bringen, obwohl das vermutlich ein schneller Tod wäre. »Vielleicht würde mich der Schlüssel auch kurze Zeit beschützen«, dachte Arthur mit plötzlichem Ekel. »Lange genug, dass ich noch spüre, wie das Nichts mein Fleisch zersetzt.«